Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Video Reloaded. Heute mal was ganz Besonderes, denn heute habe ich mein erstes On-Location-Recording und habe zusammen mit meiner Frau Joanna den gar nicht mal so weiten Weg ins Bergische Land und, wie ich mittlerweile gelernt habe, Bergische Land, nicht Sauerland. Ich dachte ja immer, hier Engelskirchen wäre schon Sauerland, aber das ist, glaube ich, so wie Düsseldorf und Köln so ein bisschen wahrscheinlich.
So schlimm nicht.
Also schlimm nicht, ja gut. Aber auf jeden Fall, jetzt weiß ich es richtig, ins Bergische Land nach Engelskirchen auf mich genommen. Herzlich gerne und bin da der Einladung von Gerda und Christian gefolgt. Und da dachte ich mir, wenn wir schon mal hier hinfahren, dann machen wir direkt auch die Podcast-Aufnahme. Schön, dass wir bei euch sein dürfen.
Herzlich willkommen.
Danke, dass ihr da seid.
Ja, gleichfalls, gerne. Vielleicht zum Anfang ganz kurz, jeder von euch in zwei Sätzen, ich sage extra nicht kurz, was ihr macht, dass meine Zuhörer und Zuschauer euch mal so kurz kennenlernen, bevor ich jetzt das falsch vorstelle.
Okay, ich fange mal an. Ich bin Gerda, 35 Jahre alt, Mutter, verheiratet und seit 2019 Geschäftsführerin im Tandem bei der Keil-Befestigungstechnik. Die Keil-Befestigungstechnik ist ein Familienunternehmen aus meiner Familie, wo ich nachgefolgt bin.
Richtig.
Ja, sehr schön. Mein Name ist Christian. Ich bin der zweite Geschäftsführer hier bei Keil. Und was machen wir bei Keil? Wir produzieren Hinterschnitttechnik. Das heißt, wir produzieren kleine Hinterschnittanker für die mechanisch verdeckte Befestigung von Fassadentafeln in vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden.
Das klingt sehr, sehr einfach und das ist ein einprägsamer Satz. Also
ja, die ersten 5 Jahre bin ich auch gestolpert dabei. Also langsam flutscht das mit dem Satz.
Ich glaube, die Kurzform ist Fassadenanker. Oder kann man
das weiß gar nicht, ob es eine Kurzform braucht, weil ich finde es eigentlich immer so cool, wenn man den kompletten Satz sagt, dann sind schon alle gucken immer verwirrt und damit sagt man eigentlich schon, okay, es ist jetzt nicht das Mehl im Laden. Also es ist halt was Komplexes und es ist was Technisches und da steckt viel hinter. Also finde ich, darf man ruhig auch dieses Gefühl kriegen, wenn man das in die Beschreibung hört.
Wobei euer Produkt selber, das habe ich ja heute zum ersten Mal live erlebt, ist ja, wenn man das so sieht, ach so, so klein ist das ja nur, das Produkt. Aber es gehört halt viel mehr dazu, vor allen Dingen auch Know-how außenrum. Und kommen wir bestimmt auch noch drauf. Ich habe seit Anfang des Jahres, seitdem ich meinen Podcast reloaded habe, eine neue Unart eingeführt. Ich stelle am Anfang 3 Fragen, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben. Weder mit meinem noch mit eurem Thema.
Perfekt.
Super, ne? So vor allen Dingen völlig unvorbereitet. Wobei ich mir bei euch keine Sorgen mache, dass wir einen Icebreaker brauchen. Wir haben schon genug gelacht bisher. Aber ich mach's trotzdem. Gerda, folgende Situation ist jetzt ein bisschen philosophisch. Du blickst zurück mit egal welchem Alter, am Ende deines Lebens, was du im Leben alles geschafft und getan hast.
Ja.
Und siehst eine Sache, über die du total glücklich bist oder über eine Fähigkeit, weil du diese Fähigkeit noch erlernt hast. Und diese Fähigkeit, das kannst du jetzt noch nicht. Was wäre das, was du unbedingt noch bis zum Ende deines Lebens lernen möchtest, weil es dir so unheimlich wichtig ist?
Boah, viel. Ich möchte auf jeden Fall noch eine Ausbildung zum, so blöd das klingt, so theoretisch zum systemischen Coach machen.
Okay.
Weil ich weiß, dass ich viel Basis dafür habe, um das gut zu nutzen. Und das ist für mich zum Beispiel so eins meiner Ziele, was ich angehen möchte und wo ich dann später sagen können möchte, das habe ich gelernt und das habe ich genutzt. Ja.
Spannend. So eine Antwort hatte ich noch nie. Also ganz oft war irgendwelche Sportarten oder ein Instrument oder viel Sprachen, aber das ist jetzt zum ersten Mal so eine Ausbildung noch dabei. Super. Christian.
Boah, also ich würde unheimlich gerne illustrieren können, also zeichnen. Weil ich glaube, mir fallen den ganzen Tag irgendwelche Dinge ein und die Königsdisziplin ist, wenn man einen Stift in die Hand nimmt und das auch wirklich auf ein Blatt Papier bringen kann. Das finde ich großartig. Und ich wollte mein Leben lang schon jonglieren können. Aber da bin ich zu grobmotorisch für.
Okay, spannend. Sehr schön. Dann, 2. Frage. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was wäre dein Traumarbeitsplatz? Also es kann ein Ort sein, es kann aber auch eine Tätigkeit sein.
Also ich glaube, es wird sich bei mir jetzt nicht viel ändern, weil man vergisst das oft. Also es hört sich jetzt so ein bisschen schnulzig an, ne? Aber dadurch, dass wir ja auch viel netzwerken und viel mit anderen Unternehmen sprechen, muss ich echt mit vollem Stolz sagen, ich habe bis jetzt kein Unternehmen kennengelernt, wo ich gedacht habe, hier könnte ich es mir jetzt besser vorstellen als da, wo wir jetzt sind. Und nee, also klar, man sagt immer, ja, jetzt mal mit dem Rechner irgendwie am Strand ist auch mal cool, aber selbst das können wir ja auch machen, ne? Nee, ich glaube, es wäre nicht viel anders.
Ja, also kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Seitdem ich jetzt eure Räume gesehen habe hier, kann ich gut nachvollziehen, dass man hier gerne arbeitet. Also solche Büroräume habe ich noch nie gesehen. Und wir haben schon viel gesehen durch verschiedene Firmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Oder zum Beispiel Designfunktion kennt er vielleicht, ne, mit dem Geschäftsführer.
Ja, aber wir sagen ja auch immer, du musst dich ja auch wohlfühlen. Und wenn ich doch was, also die Leistung ist ja wichtiger als jetzt die Beschäftigungszeit, ne? Und wenn ich eine gute Leistung haben will, dann ist es ja eigentlich völlig egal, wo ich das mache, in welchem Rahmen ich das mache. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir halt auch den Arbeitsort auch mit einem Rahmen, dass man sich wohlfühlt. Und deswegen empfinde ich auch mein Büro wie mein Zimmer, also wie früher so ein Kinderzimmer. Ja. Ne? So empfinde ich mein Büro, weil ich sage, okay, ich gehe jetzt auf mein Zimmer, weil das ist so eingerichtet, wie ich das wollte, möchte und wie ich mich wohlfühle. Und wir hatten letztens noch Besuch, da sagten die auch, ach, das ist dein Büro, weil die sich nämlich kurz da zurückgezogen haben zum Sprechen und haben gesagt, sie haben im ersten Moment gar nicht wahrgenommen, dass sie in einem Büro sind. Und dann denke ich, ist es schon ein wunderschöner Ort. Und wenn dann die Arbeit noch Spaß macht und in unserer Funktion können wir uns das ja auch ein Stück weit selber gestalten, dann ist alles richtig.
Sehr schön.
Ja.
Christian.
Ja, ich wäre auch nicht hier, wo ich bin, wenn es nicht ein Traumjob wäre. Aber trotzdem, wenn ich was anderes mir aussuchen würde, ich würde eine Gastronomie aufmachen. Das erzähle ich schon immer. Ich wollte
das hat er
früher
schon oft gesagt.
Ja,
solange du nicht dein bester Kunde bist.
Nee, so ein Laden, wo man kein Geld verdienen muss. Ne? Einfach nur ein Laden, den man so macht, den man selber großartig findet, wo man selber Lust hätte hinzugehen und wo man einfach ja, seine Zeit verbringt. Fände ich hervorragend.
Das haben wir mal erlebt bei einem spanischen Restaurant hier in Linz am Rhein. Mhm. Der Besitzer, so ganz kleines Häuschen mit so einem Weinkeller unten drunter, auch total urig, so aus Schieferstein. Und der Besitzer, der war für Unternehmensberater, hat gut Geld verdient, hat genau die Nummer gemacht. Und er tingelt dann abends von Tisch zu Tisch mit so einem Korb mit 6 bis 8 Weinflaschen. Zu späterer Stunde spricht er auch nicht mehr so deutlich dann, weil er mit jedem halt eine Weinverköstigung macht. Aber das sagt er auch, das ist ein absoluter Traum. Er muss damit, also klar, schon Geld verdienen, aber er selber hat halt gut ausgesorgt und verwirklicht sich da seinen Lebenstraum.
Klingt nach einem runden Konzept.
Also ich kann nur sagen, mein Mann Philipp und ich, wir haben gesagt, wenn wir halt älter sind, also wenn wir Rentner sind, dann wollen wir gerne mitten in der Stadt wohnen. Und dann hat er mal gesagt, er möchte dann Taxifahrer sein. Das ist jetzt Zukunftskonzept, weiß ich nicht, ob das dann noch da ist. Und dann habe ich gesagt, alles klar, da mache ich irgendwie ein kleines Café oder irgendwie so ein kleines Bistro einfach nur. Und dann können wir uns dann in der Zeit, wo er dann nicht arbeitet, einfach da schon reinsetzen, sind wir unsere eigenen Kunden und kümmern uns aber auch um die Leute, die dann da hinkommen. So, ja, das Konzept finde ich auch ganz schön.
Klasse, ja, spannend. Last but not least, die letzte Frage. Welche berühmte Persönlichkeit hättest du gerne kennengelernt oder würdest du gerne noch kennenlernen?
Vera Birkenbiel.
Das ist krass, weil die Frau finde ich unglaublich spannend.
Die ist der Hammer. Die war meine erste Kontaktperson per ChatGPT. Also als ChatGPT da war, das Erste, was ich damit gemacht habe, bitte sei jetzt Vera Birkenbiel, ich möchte mich mit dir unterhalten.
Nee.
Das war der erste Prompt tatsächlich, ja.
Abgefahren. Ja, von der habe ich auch das vor Jahren zum ersten Mal ein paar Videos gesehen, dachte mir, unglaublich. Also mit was für einer Klarheit die Themen angesprochen hat und auch gerade so Themen, die auch gerade heutzutage jetzt, sag ich mal, nicht so gerne so angesprochen werden. Also
ja, und auch viele Sachen, die ja heute jetzt wiederkommen, wo du merkst, boah, die hat so recht. Das ist also was man damals vielleicht noch nicht genau wusste, ob das zutrifft und jetzt siehst du einfach, ja, die hat einfach recht.
Ja, also für mich total erhellend, auch vor allen Dingen privat, auch mit meinen Kindern oder unseren Kindern, war so das Thema Kommunikation zwischen Männern und Frauen oder Jungen und Mädchen.
Ja, genau.
Ne? Frauen quatschen, Männer handeln. Man darf sie nicht zutexten. Sage ich zu Hause auch immer über unsere Jungs. Aber, ja. Weil die gucken auch schon immer genervt. Unsere Tochter zum Beispiel, die redet dann, die müsst das und bei und die Jungs, ja, und das, ich weiß genau, das geht links rein, rechts raus, weil sie sind genervt. Ne? Kann ich gut nachvollziehen. Sehr spannend, sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Christian.
Ich glaube, bei mir wäre es Pooh der Bär.
Total spannende Persönlichkeit.
Nein, also wenn man sich die mal genauer anschaut, die Pooh der Bär-Folgen, der sagt extrem clevere Sachen.
Das stimmt.
Also das ist eine ganze Menge mehr dahinter als einfach nur flache Kinderunterhaltung.
Mein Lieblingstag ist heute.
Genau. Also ich finde es großartig. Ich würde vielleicht noch überlegen, Charlie Brown fände ich auch cool, aber ich glaube, ich würde am Ende Pooh der Bär nehmen. Ja.
Das ist echt spannend. Definitiv.
Jetzt musst du dir mal Puh der Bär mit Vera Birkenbiel vorstellen.
Zusammen in unserer Gastronomie.
Mir reicht
nee,
schon.
Nee. Ich bin in der Stadt mit Philipp haben Bistro, sorry.
Ja, der Philipp bringt die beiden vom Bahnhof mit dem Taxi rüber.
Ah, okay. Jetzt wird ein Schuh draus.
Jetzt wird ein Schuh draus, weil ich mir gerade vorstelle, du bist Puh der Bär und du bist Vera Birkenbiel und ihr arbeitet jeden Tag zusammen hier. Das ist sehr spannend. Jetzt langsam bekomme ich ein Bild hier.
Ja, so kannst du es dir auch vorstellen.
Du kannst die Rolle mit dem Weinkorb dann noch übernehmen.
Gerne. Also man gibt ja da schon einen Kühlschrank, der ist ja schon genügend vorhanden, definitiv. Können wir gerne drüber reden. Sehr, sehr schön. Wie kommen wir jetzt zum Thema Videokommunikation? Müssen wir ja gar nicht, aber ist bei euch wahrscheinlich auch ein Thema, weil ihr ja unheimlich sichtbar bei LinkedIn seid. Das ist ja auch, worüber ich eigentlich euch beide schon, kennengelernt ist zu viel gesagt, aber ich glaube vor 2 Jahren oder so, habt ihr da richtig Gas gegeben? Also zumindest meine Wahrnehmung. Und seid ja da auch zumindest in der LinkedIn-Bubble, aber wie ich mittlerweile auch öfters gesehen habe, auch darüber hinaus. Ihr seid bei sehr vielen Veranstaltungen als Speaker und auch im Networking sehr viel unterwegs. Wie groß ist da die Rolle von Video bei euch jetzt? Welche Rolle spielt das Thema Videoformat?
Also ich glaube, Video war so das Erste tatsächlich dabei. Ich glaube, es ist ungefähr vor 2, 3 Jahren haben wir uns ja schon mit unserem Marketing komplett auseinandergesetzt. Also der komplette Markenauftritt neu gemacht und dann auch uns für Social Media natürlich auch zusammengesetzt. Und da war es in dem Zuge, da kam ich gerade von einer Ausbildung und habe dann nach dem Seminar gesagt, ich möchte jetzt mal versuchen, mit einem, also nicht einem privaten Account, aber auch nicht dem Kyle-Account, einfach mal mit Videos zu arbeiten und habe ganz, ganz viel wirklich diese Talking Heads-Videos gemacht, wahnsinnig viel. Und dann kam natürlich auch noch das Thema Corona, wo wir in Corona auch noch das Thema hatten, wie können wir jetzt uns irgendwie nach außen auch darstellen, wie können wir ein Webinar machen, wie können wir gute Meetings machen. Und dann kam auf einmal noch die Technik deswegen mit dabei. Und daraus war dann immer mehr, dass ich das dann einfach so, da kam eins zum anderen. Ne? Also wir haben uns damit eigentlich gar nicht jetzt entschieden, dass wir das machen, was wir heute tun, sondern eher dieses, okay, ich übe mich mal im Sprechen in die Kamera. Christian hat viel bei LinkedIn ja im Bereich von Beiträgen mit Text auf Bild. Und dann haben wir aber auch darüber immer viel eingeladen zu irgendwelchen Videoveranstaltungen, wie man es nennen will. Ja, und so hat sich das dann langsam bei uns so reingemogelt, oder?
Ja, und es wird jetzt auch immer mehr werden bei uns, weil wir einfach merken, dass wir neben dem Bildpost uns deutlich besser ausdrücken können. Also man kann deutlich besser seine Botschaften kommunizieren und vor allem, gerade wenn man so eine Personal Brand aufbaut, kann man sich ganz, ganz anders darstellen.
Mhm. Ja, vor allen Dingen, das Spannende bei Video ist ja, das erzähle ich in meinen Vorträgen auch mit als erstes immer, Nummer 1, du kannst halt im Bruchteil von einer Sekunde wahnsinnig viele Werte vermitteln. Das kriegst du ja textlich gar nicht hin. Also allein das Thema Professionalität, Vertrauen, Glaubwürdigkeit, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist halt einfach auch das Informationsverhalten nachwachsende Generation.
Ja, ich finde auch, also jetzt, ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung war es so diese Talking Heads, also ich habe dann irgendwann damit wieder aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich nehme jetzt dieses Thema und spreche jetzt darüber, das war aber meistens irgendwas, was schon passiert war oder was passieren wird. Also es war nicht in diesem Moment. Und da habe ich gemerkt, so, boah, wie kriegst du das denn hin, dass du diese Emotion, wie du sagst, ne, oder diesen Wert oder was auch immer dahinter steckt, auch wirklich rüberkriegst. Und da habe ich gedacht, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als das in dem Moment zu machen. Und dann habe ich dann in dem Fall zum Beispiel angefangen, kontinuierlich Stories zu machen, den ganzen Tag zu begleiten. Und dann gesagt, dann kriegt man auch in dem Moment mit, boah, das ist einfach gerade die Hölle oder die Situation ist kacke oder die Situation ist gut. Um das auch möglichst echt dann jemanden greifbar zu machen, als immer aus der Vogelperspektive zu sprechen.
Mhm. Und ich kann das, die Stimmen da draußen jetzt schon hören, alle die sagen, ja, nee, da bin ich nicht der Typ für oder ich kann das nicht. Das war bei uns am Anfang genauso. Das ist wirklich üben, üben, üben. Das ist das, was Gerda gerade sagte. Also die ersten 30 Videos möglichst gar nicht posten, einfach mal machen, sich selber angucken und man wird sehen, wie schnell man da eine Entwicklung drin hat. Wie schnell man weiß, wo man betont, wo man hinguckt, was man ein bisschen zu achten hat. Und man bekommt unheimlich schnell dann eine Sicherheit. Und der zweite Punkt ist, man muss akzeptieren, diese Stimme, die man da hört, das ist nicht die, die man kennt. Also es ist so eine Art zweites Ich, Aber es ist ja nicht schlechter, es ist einfach nur anders. Und wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, ist das ganz natürlich.
Das ist sogar physikalisch belegbar und erklärbar, weil wir unsere eigene Stimme zum Großteil durch die Resonanzen des Kopfes hören und halt nicht durchs Ohr selber. Mhm. Und deshalb ist für die meisten oder für alle Menschen die erste Aufnahme der eigenen Stimme erstmal das absolute Horrorerlebnis.
Das ganze Hohe oder Quietschige, das fällt alles weg, ne? So wie wir uns selber hören.
Also das gesamte Verhalten, also mir fällt dann immer auf, ich klinge ja viel nasaler zum Beispiel, als ich mich selber höre. Mhm. Das fällt dem anderen gar nicht auf, weil ich es halt, sagen wir mal, weniger nasal, ne? Jeder hat einen gewissen nasalen Anteil in der Stimme, höre als jetzt jemand, der mich normal sprechen hört. Da muss man sich einfach dran gewöhnen.
Aber ich finde auch, also ich kann nur sagen, bei mir waren die ersten Videos, habe ich auch anders gesprochen. Also definitiv. Ich hatte eine andere Tonlage, ich habe versucht, irgendwie was anderes darzustellen und die waren voll für den Arsch. Konntest du nicht gebrauchen. Und, also ich fand auch einen Riesenunterschied, ob ich jetzt in eine Kamera gucke und da reinspreche, als wenn ich jetzt, was ja dann nötig war, durch das, ich möchte jetzt in dem Moment das zeigen, ich nehme ein Handy in die Hand und spreche da so rein. Das waren für mich Welten, ne? Weil ich mir so dämlich vorkam mit diesem Handy in der Hand. Und dann so, ich dachte, okay, aber ein Stativ und dann sieht das alles professionell aus und dann sitzt du ja ganz gerade wie so ein Nachrichtensprecher, dann fühlt man sich ja noch seriös. Wenn du aber das Handy dann so vor dich hältst und dann so, hey, jetzt aktuell die Situation, wollte ich mal eben kurz zeigen, kommst dir voll blöd vor. Also es war für mich eine Riesenüberwindung, da überhaupt hinzukommen.
Ja, kenne ich. Also die ersten Videoaufnahmen von mir sind genauso. Da rutscht man aber im Laufe der Zeit einfach rein. Das ist völlig normal. Also und auch da der Hinweis, die ersten 30 Videos wegschmeißen, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen am besten im stillen Kämmerlein üben. Das ist ja bei vielen Unternehmen das große Problem. Wenn sie mal mit Video irgendwas machen, fängt es meistens mit irgendeiner Produktionsfirma an oder irgendjemand im Haus aus der Marketingabteilung. Und dann haben alle irgendwie Muffensausen vor die Kamera zu gehen, weil sie werden sofort bewertet oder denken, sie werden bewertet. Deshalb kann ich auch nur sagen, macht's im stillen Kämmerlein, übt für euch selber. Und schmeißt die ersten 20, 30 Aufnahmen weg.
Nein, speichern für später, wenn man sagt, so waren die Anfänge, um andere zu ermutigen.
Oder so, das geht auch, stimmt.
Ja, das ist auch, jeder ist da anders. Ne? Wir haben, kurz nachdem wir zusammen angefangen haben, hatten wir ein Video gedreht, und zwar eine Einladung zu unserer 30-Jahr-Feier. Mhm. Und das haben wir als One-Take gedreht. Das heißt, wir hatten nichts geschnitten, das musste passen, der Text. Und das Video ist 3,5 Minuten lang. Das ist schon relativ lang. Also wir haben ziemlich viel Text. Wir müssen die ganze Zeit reden. Und da hat man gesehen, wie unterschiedlich wir sind. Also Gerda hat ihren Text wirklich gelernt. Und ich hatte mir nur die Stichpunkte aufgeschrieben. Und ich glaube, ich habe Gerda da zur Weißglut getrieben. Weil sie sagte, so am Tag zuvor hast du deinen Text schon gelernt. Und ich so, nee, bist du erst morgen.
Nö. Ich hab einfach nur gedacht, okay, weil das doofe war, muss man dazu sagen, deswegen konnte es dem Christian egal sein, wenn er sich verplappert, was ja auch nicht unbedingt selten vorgekommen ist. Ja. Bei einem One-Take musst du ja wieder von vorne anfangen. Das Problem war aber, der Christian hatte den hinteren Teil. Das heißt, bis dato habe ich meinen Text schon einmal komplett durch. Der Motocross-Fahrer ist hinter mir schon durchgedüst. Dann war in der Kirche, wurde die Platte schon aufgehangen. Die Red Bull-Dose wurde schon aufgeknipst. Alles ist schon passiert. Und dann denkst du so, boah, Gott sei Dank hat das funktioniert und rennst dann in einem Tempo um die Halle rum, um, wo der Christian ja langsam hin weitergeht, stehen soll. Das heißt, da sind 5 Leute mit Action, haben da alles durchgespielt, ne, und denkst so, boah, das war's. Und wir laufen rum und dann hörst du nur, während du in diesen Reim kommst, oh, Scheiße, tut mir leid. Und denkst dir so, ich bring ihn um.
Obwohl meine Lieblingsstelle war, wir hatten einen perfekten Durchgang. Es hat alles funktioniert. Und dann kam der Schlusssatz von Gerda.
Ja.
Lasst uns gemeinsam aufstoßen.
Wir wollten natürlich gemeinsam anstoßen. Das war meiner.
Mir fiel fast das Kölsch aus der Hand.
Das war echt, das war so lustig. Das war aber zum Glück, war das noch vorher bei den kalten Proben. Ja. Aber es war sehr lustig, weil wir haben das dann natürlich in den Outtakes alles mit drin. Hm. Also das war großartig, ja.
Also können wir jedem empfehlen, guckt mal auf YouTube nach Kyle Befestigungstechnik und guckt euch die Outtakes an.
Das ist so immer das Beste. Ich weiß noch, früher, als wir haben viele Jahre als Partner einer Trainingsfirma, haben wir Trainingsdigitalisierung gemacht und interne Kommunikation als Video für auch einige Konzerne auch. Und das Beste war immer, und irgendwann haben wir angefangen, das auch hinten dran zu schneiden, waren die Outtakes. Und das war immer so, irgendwann war es dann so weit, dass man dann wusste bei den jeweiligen Firmen, am Ende kommen die Outtakes. Das war wirklich auch immer super, auch für die Leute vor Ort zu gucken, okay, ich wirke ja doch sympathisch und so. Die meisten haben immer Angst, dass sie zu steif oder zu nüchtern wirken vor der Kamera, was die meisten am Anfang auch tun. Du bemühst dich ja, professionell auszusehen. Eine Sache ist mir gerade eingefallen, ganz am Anfang noch, als du sagtest, Gerda, dass du mit Videos angefangen hast und dann auch ihr im Unternehmen mehr gemacht habt. Habt ihr nicht Sorge gehabt oder habt ihr irgendwelche Inhalte gedreht, auch innerhalb der Räumlichkeiten, wo die Sorge bestehen könnte, dass man ein bisschen zu viel sehen könnte? Hintergrund ist einfach, ich war gestern auf einem Unternehmertreffen, habe da einen Vortrag gehalten über das Thema Videokommunikation und dann kam eine Zwischenfrage, auf die ich nur gewartet habe, und zwar, naja, also wenn ich jetzt hier dauernd mein Unternehmen zeige, über die Schulter und transparent, da gebe ich doch zwangsläufig irgendwann auch zu viel Know-how oder einfach zu viel Informationen über uns raus. Dann kriegen die doch mit, dass wir vielleicht gar nicht so groß sind, wie wir uns immer darstellen, sondern auch nur eine kleine Firma mit 50 Leuten und solche Geschichten. Hat euch das jemals gestört?
Nee, gar nicht. Also im Gegenteil, wir zeigen das ja sogar jedes Mal. Also wir haben ja eine Präsenz, wie sehr viele deutlich größere Unternehmen sie nicht haben. Und dann fällt denen eher alles aus dem Gesicht, wenn sie dann hören, dass wir nur 30 People sind. Und ich finde das eigentlich eher ziemlich cool, dass wir sagen können, das ist nämlich nichts, was man über die Manpower begründen kann in der Form. Ne? Also es ist einfach die Entscheidung dafür. Und wir merken ja, dass wir davon total profitieren. Also ich glaube, das ist nicht der Grund. Wenn du mal überlegst, ist eigentlich das Schlimmste, was wir machen, ja, dass wir unsere Leute halt auch in die Präsenz bringen. Also wir zeigen ja unsere besten Leute die ganze Zeit und reden darüber. Mhm. Und manche, ne, die tun sich dann auch mal schwer mit Foto oder Video. Aber eigentlich muss man mal überlegen, dass wir unsere Leute dazu motivieren, dass sie öffentlich bei LinkedIn oder irgendwo sich outen als der Experte für. Und das birgt auch eine Gefahr, dass die halt abgeworben werden oder sowas. Aber ja, das ist halt eine Entscheidung, wenn du kannst dich auch einfach immer schützend unter deiner Kugel halten, aber dann weiß nachher auch keiner, dass du da bist.
Also wer nicht kommuniziert, der existiert auch nicht. Also man wird nicht wahrgenommen. Natürlich gibt es auch Bereiche und Meetings, die wir nicht zeigen. Klar, wenn wir über Entwicklung reden, wenn wir über unsere Budgets reden, zeigen wir das auch nicht, das ist klar. Aber ansonsten sind wir super offen in der Kommunikation. Also wir posten Kundentermine, wir posten Projekte, wir posten Messen, wir posten interne Meetings. Also wir sind da super offen. Und wir erwecken genau, was Gerda sagte, eher den Eindruck, viel, viel größer zu sein, als wir eigentlich sind. Wir hatten so ein Meeting in England, da haben wir den Europachef von einem großen Kunden kennengelernt und der fragte uns, wie viele Mitarbeiter seid ihr denn? Ja, dann sagte ich ihm, ja, wir sind 30. Und er so, im Vertrieb hier, wir sind 30. Er so, wie meinst du das? Ich so, ja, wir sind 30. Und dann fragt er nur, ja, wie kann denn das sein? Wie könnt ihr denn montags Dubai, eine Woche später Amerika und die Woche darauf Paris posten? Und dann habe ich gesagt, naja, wir zeigen einfach das, was wir machen. Mhm. Wenn andere Unternehmen das auch so konsequent machen würden, würden sie den gleichen Eindruck erwecken.
Eine Sache, die gestern im Treffen auch zur Sprache kam, war, ob man das Ergebnis wahrnimmt von solcher Präsenz. Egal ob jetzt mit Foto oder Video, wobei Video natürlich gerade bei Dingen, die man auch anfassen und zeigen kann, viel spannender noch ist. Und natürlich fürs Thema Personal Branding. Habt ihr irgendwo einen Punkt gemerkt, wo ihr gesehen habt, auch an den Zahlen, okay, das hat sich jetzt richtig bezahlt gemacht? Weil das war gestern ganz spannend, da war ein Unternehmen aus Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik. Die haben sich ein bisschen schwer damit getan, also sie waren total begeistert, aber sich schwer damit getan, ob das so messbar ist über einen gewissen Zeitraum, dass die Geschäftsführung das auch entsprechend honorieren, investieren würde in das Thema.
Also ich glaube, wenn die Geschäftsführung nicht dahinter steht, dann ist es verdammt schwierig. Das sehe ich sowieso schon als fast unmöglich an, weil das ist immer diese Frage von, ja, wie kann ich Marketing rechnen? Ne? Also wie viel haben denn jetzt mehr bestellt, wenn ich die Anzeige damals in der Zeitung gemacht habe? Wie viele bestellen kontinuierlich mehr, wenn ich kontinuierlich den Flyer bei diesem Fest da hinten verteile? Das machen die Unternehmen ja auch. Also das haben sie ja auch früher immer gemacht. Da haben sie auch nicht diese Zahl verlangt. Und jetzt ist es einfach, dass man mit der Zeit geht und weiß, im Social Media wird mit Videos gearbeitet. Jeder ist ja selber Opfer einer solchen Sache. Also ich folge ja selber im Social Media irgendwelchen Köchen für meine Kochkünste oder was weiß ich was, Erziehungstipps und Fitnessratgebern. Und denen kaufe ich ja auch was ab, wenn die was erzählen. Das heißt, wenn ich es doch schaffe, genauso einen Menschen in ein Unternehmen zu platzieren und den irgendwie so nah an die Leute zu bringen. Und diese Person sagt mir, gibt mir das Gefühl, dass ich denke, der oder die weiß jetzt, wovon sie spricht. Warum, also ich verstehe den Zweifel gar nicht, ich verstehe das Fragezeichen dahinter gar nicht, weil ich mir denke, du bist doch selber jeden Tag Opfer davon.
Ja, klar, bin ich absolut bei dir.
Oder?
Ja, ich gebe dir völlig recht, das ist natürlich bei unseren Produkten so, wir haben keine Abverkaufsaktionen. Wir können jetzt keinen Flyer in der Zeitung legen, ein Angebot schalten und dann bestellt jemand. Das gibt es natürlich bei uns nicht. Unser Geschäft lebt vom Netzwerk. Und wir sehen das einfach, wenn wir uns unsere Posts angucken und die Reaktionen, die wir darauf bekommen, ja, die Kommentare, die Likes kommen zum allergrößten Teil aus der Bubble. Mhm. Das sind irgendwelche Coaches, Berater und ähnliches. Die bringen uns erst einmal kein direktes Geschäft. Aber wir wissen gleichzeitig, dass die komplette Branche uns folgt. Aber die posten und die kommentieren und liken nicht. Wir wissen es aber daher, egal wo wir sind, auf den Veranstaltungen werden wir angesprochen. Und wir werden angesprochen auf ganz konkrete Posts. Und teilweise Posts, die 4, 5, 6 Wochen alt sind, die wir schon gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Und dann kommen die Fragen dazu.
Mhm. Ich glaube, es gibt von LinkedIn auch irgendein Studio, also generell schon mal, dass unter 1% der angemeldeten User überhaupt aktiv sind. Aber ich glaube, da gibt es auch eine Zahl zu im Verhältnis, also User, die was machen, also die reagieren bei euch und wer davon Kunde wird. Und das ist ein extremer Gegensatz. Also ich kann auch nur sagen, aus eigener Erfahrung, die bei mir sehr viel reagieren, sind nicht Kunde geworden, bis heute nicht. Werden es wahrscheinlich auch niemals. Aber das ist nicht schlimm. Die tragen halt massiv zur Reichweite
bei. Die multiplizieren das, genau.
Und alle die Kunden, die ich über LinkedIn generiert habe, und das sind bestimmt 80%, haben bei LinkedIn nahezu keine Posts,
die reagieren. Die haben dich angeschrieben oder angerufen.
Genau, und aber über viele Kanäle. Also dann sehen sie meinen Podcast, ja, hören den, aber irgendwann kriege ich schon mit. So die erste Zündung war über LinkedIn. Vielleicht habe ich sie auch als Kontakt hinzugefügt, aber die sind selber nicht aktiv.
Ja, aber du musst mal überlegen, das ist ja das Gleiche, was ja der normale Vertriebler sagt ja auch immer, ich klapper hier die ganzen Kunden ab, nicht weil ich direkt mit dem Auftrag rauskomme, sondern weil die Situation, wo du gerade da bist, gut, dass du hier bist, ich habe da was. Ne? Also der Kunde ruft nicht aktiv an, sondern ich fahre hin, damit ich den Moment erwische, wo er sagt, ich hatte da letzte Woche was, da kannst du mir jetzt mal helfen. Das ist ja das Gleiche, was ich damit erzeuge. Also derjenige hat irgendwie ein Problem oder ein Projekt oder irgendein Thema und sieht das einfach nur und denkt sich so, ah ja, guck mal, wo ich die gerade sehe, dann könnte ich ja mal eben das und das tun. Das ist ja das Gleiche, was ich damit eigentlich erzeuge.
Der Unterschied ist nur im Vertrieb, das war auch gestern wieder ein ganz großes Thema, gerade in diesen Branchen, Maschinenbau auch, die haben ja momentan ganz schöne Probleme. Wenn du da 100 Außendienstler hast, die mit wahnsinnigen Kosten jeden Monat durch die Gegend gurken und da kommt kein Umsatz bei raus, ne, dann bringt dir das halt eben nicht so viel, wie wenn du bei LinkedIn über ein Jahr lang ein Netzwerk aufbaust, wo du mit einem Post 20.000 Leute erreichen kannst. Und wenn dann einer nur davon sagt, das war jetzt echt spannend, ich glaube, ich schreibe die mal an, dann hat es sich ja schon viel mehr gelohnt, als eine Woche mit dem Auto durch die Gegend zu fahren.
Und wenn, genau, wenn nur einer dieser Außendienstler sich jetzt entscheiden würde und sagen würde, weißt du was, ich mache hier zusätzlich Social Media mit meinem Gesicht, weil das ist ja auch, ne, Personal Brand, ich gehe da raus und dann erreiche ich meine Kunden darüber zusätzlich. Derjenige, der setzt sich doch von allen anderen Vertrieblern ab.
Klar.
Und du hast einen schönen Punkt gerade genannt. Reden wir doch mal über Streuverluste. Wenn wir nur Gerdas, meinen und den Firmenaccount auf LinkedIn nehmen, dann reden wir über dicker Daumen 4 Millionen Impressionen im Jahr. Ja, lass 90% Streuverlust sein, dann sind es 400.000. Lass 95 sein, dann reden wir über 200.000 Menschen, die sich das angeguckt haben, was wir da kommunizieren.
Die wir sonst nicht damit erreicht hätten.
Genau. Das ist das, was im deutschen Mittelstand, glaube ich, noch nicht annähernd verstanden wurde. Da macht man halt gerade gerne im Vertrieb auch, das auch gestern wieder ganz oft gehört, ein bisschen verzweifelt auch, naja, bei uns halt immer noch das Thema Schema F wie immer. Das haben wir immer so gemacht, das funktioniert. Oder noch besser ist das, naja gut, die letzten 30 Jahre saßen unser Vertriebler am Telefon und haben gewartet, bis es klingelt. Ein anderer Punkt ist auch noch, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal in Zahlen irgendwie nachverfolgt habt, die Kosten. Natürlich, wenn jetzt jeder von euch jeden Tag 2 Stunden bei LinkedIn unterwegs ist, das kostet das Unternehmen was, ist klar. Die Frage ist nur, sind es 2 Stunden und was würde es kosten, jemanden durch die Gegend zu schicken oder regelmäßig Werbung zu schalten mit einem Effekt, wo du noch gar nicht mehr weißt, ob es überhaupt was bringt. Hier, wenn du einen Post verpufft, dann hast du 10 Minuten verschwendet, aber nicht 10.000 Euro. Habt ihr da zufällig schon mal irgendwie auf dem Zahlenlevel mal geguckt, ob das nachvollziehbar ist?
Die Frage haben wir natürlich nicht zum ersten Mal bekommen. Wie viel Zeit verbringt ihr wirklich mit Social Media, mit den Kanälen? Ich habe in letzter Zeit mal drauf geachtet, wie viel ich wirklich drin bin, habe das mal so ein bisschen getrackt für mich. Also für mich ist das so schon eine Dreiviertelstunde, die ich jeden Tag investiere. Also eine Dreiviertelstunde, die ich wirklich damit verbringe, zu lesen. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich mache das morgens im Bett, ich mache das abends im Bett. Also ich mache das eigentlich so tagsüber gar nicht.
Mhm.
Das ist so ein bisschen nebenbei und ich muss sagen, ich mache es einfach total gerne. Ich habe da Bock drauf. Andere gucken noch einen Film und ich liege auf dem Sofa und schreibe noch einen Post.
Soll ich dir das Mikrofon runtermachen, Gerda? Soll ich
das? Oh, gerne doch. Ja. Aber Gerda hat vorhin einen wichtigen Punkt genannt. Die Geschäftsführung, der Chef, der Vorstand, wer auch immer, ganz oben müssen voll dahinter stehen. Das funktioniert nicht, dass man sagt so, hey, wir haben jetzt mal einen und der kümmert sich in der Firma darum. Wenn die Geschäftsführung da nicht uneingeschränkt dahinter steht, wird das nichts.
Und ich finde, dreiviertel Stunde ist nicht viel jeden Tag.
Ja, nicht.
Du bist super effizient, weil du postest ja fast jeden Tag, wenn ich das richtig sehe.
Ja, 5-mal die Woche so im Schnitt. Ja.
Also ich kriege das nicht mit einer Dreiviertelstunde am Tag hin.
Aber du entwickelst, also ich habe da so eine Routine entwickelt. Das geht super schnell mittlerweile. Ich habe ganz viele Fotos im Speicher. Da suche ich ja für irgendeins aus. Schmeiß das kurz in Canva rein, hau den Text da drauf, schreib den Text runter. Also es geht ziemlich fix mittlerweile.
Ja, gut, so schon. Also ich mache sehr viele, also jetzt habe ich eine Zeit lang nicht so viel gepostet, weil ich einfach die Zeit nicht hatte, aber ich mache sehr viele Postings mit Karussellen, weil wenn ich dann berichte über ein Projekt, dann sind da 10 Fotos und im Endeffekt ist das, was am meisten Zeit klaut. Das Schreiben stimmt, es geht ziemlich flott und dann jage ich es durch ChatGPT und sage, bitte mal Rechtschreibkorrektur und schön formatieren. Das spart mir bestimmt auch nochmal 30% der Zeit, die ich vorher investiert habe. Aber du, definitiv, du hast eine Routine irgendwann. Und wenn du Videos machst, du machst aufwendig. Du hast ja jetzt gerade so ein paar Videos gemacht, wo du verschiedene Rollen spielst. Das dauert mit Sicherheit etliche Zeit länger als eine Dreiviertelstunde.
Die haben in alle Videos zusammen 2 Stunden gedauert.
Oh, das ist gut.
Aber das ist auch, weil ich viel, also das war einfach nur in dem Fall, wo ich gesagt habe, ChatGPT, du bist L'Oreal. Ich möchte gerne, dass du deine typischen L'Oreal-Sketche umschreibst für Geschäftsführer versus Mitarbeiter und alltägliche Themen aus der Führung einfach übernimmst. Da hat er, keine Ahnung, mir 30, 40 Sketches rausgesucht. Dann habe ich davon 10 genommen. Dann, das kennst du, stellst dir den einen Bildschirm so, dass du es abliest in den Hintergrund, Kamera, also Handy einfach nur aufgestellt, Aufnahme gedrückt, einmal runtergelesen, dann nochmal das gleiche in die andere Richtung des Raums. Und dann hast du die eben zusammengelegt. Ja. Und das war nicht viel Arbeit tatsächlich.
Okay.
Aber ich glaube, bei mir ist es aber auch so, wenn ich auf etwas richtig Lust habe, dann bin ich auch doppelt so schnell. Wenn ich auf etwas keine Lust habe, dann brauchst du es Ewigkeiten. Deswegen mache ich zum Beispiel auch gerade nicht viel LinkedIn. Also da bin ich gerade sehr ruhig, weil ich einfach... Ja, ich habe da irgendwie so eine Krankheit. Ich mache etwas 2 Jahre und dann wird's langweilig und ich brauche was Neues. Und mal gucken, ob ich nochmal was finde, was ich dann für LinkedIn auch nutzen kann. Aber noch habe ich nichts.
Okay, spannend, weil jetzt gerade hast du ja eine Reichweite und eine Sichtbarkeit bei LinkedIn, die andere beneiden und sich darüber freuen würden.
Aber mal gucken, was kommt.
Man muss ja nicht alles bis zu Tode reiten.
Ja, dafür nutze ich ja jetzt gerade. Also Instagram macht mir gerade Spaß und da profitieren wir als Firma ja auch von. Also, dass ich da mit dem beruflichen Account jeden Tag präsent bin und davon, das nutzt gerade auch der geschäftliche Account und damit kriegen wir auch, gerade Thema Personal nutzt uns das total viel. Das haben wir bei LinkedIn weniger. LinkedIn bringt beim Personal mehr, wenn du im Vertrieb suchst, alle anderen Abteilungen, da hast du Instagram.
Klar, ist ja eher so der klassische, heißt das so schön, White Collar B2B.
Ja. Aber ich finde, dass das Produzieren von Videos weniger Arbeit macht, als die meisten Leute denken. Es ist gar nicht so aufwendig. Es geht wirklich relativ fix. Mit den neuen Tools ist das ja echt gut gemacht mittlerweile, ziemlich fix. Und du hast völlig recht, man sollte nicht jedes Pferd totreiten. Aber das tun wir auch nicht. Wir haben immer so Aktionen. Wie zum Beispiel die Videos von Gerda, hat sie ja gesagt, auch die sind jetzt zeitlich begrenzt. Da kommen jetzt nicht 200 davon. Klar, irgendwann ist dann auch wieder durch. Dann musst du wieder was Neues machen und musst dranbleiben.
Ein anderes Thema gerade, wir haben es aber schon mal angeschnitten, Video im Vertrieb. Wie nutzt ihr es da proaktiv? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich kann euch sicherlich auch noch einige nennen, die ihr noch nicht kennt, aber die klassischen Standardsachen wie ein Videocall oder auch Videos an sich, nutzt ihr mit Sicherheit? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Für meinen persönlichen Geschmack, aber machen wir fast schon zu viele Videocalls. Aber das ist was ganz Persönliches. Also die Effizienz ist mir natürlich bewusst und es ist alles viel einfacher dadurch. Also wir merken einfach, dass wir jetzt viel schneller dabei sind, da wir auch global unterwegs sind, mal eben schnell den Kollegen in Amerika oder in Dubai oder sonst wo zu sagen, komm, lass uns mal per Teams treffen, lass uns das mal durchsprechen. Aber ich würde sagen, jeden Tag und jeden Tag 2 bis 3 Mal.
Okay. Aber hauptsächlich Videocalls, andere Dinge. Gut, Produktvorführung, ich meine, euer Produkt ist nicht so riesengroß, dass man, kann man ja an die Kamera so halten und die meisten kennen es ja sowieso schon.
Ja, wir haben alles auf YouTube, also wie man unsere Bohrmaschinen einstellt, wie man den Anker setzt und sowas. Also wir haben Schulungsvideos gemacht und die sind alle auf YouTube. Das erleichtert es uns schon um einiges und hat eine ganze Menge Baustellenbesuche uns erspart. Wo wir sonst hätten hinfliegen müssen, um zu zeigen, wie man bohrt, wie man eine Maschine einstellt.
Ja, stimmt. Tutorials haben wir eine ganze Menge.
Das hat einen ganz großen Vorteil. Das haben die allermeisten Unternehmen auch nicht. Du kriegst damit eine Deutungshoheit. Das heißt, wenn jemand jetzt nach Ankern sucht, Fassaden, hinter Anker.
Hinterschnittanker.
Entschuldigung, dass ich es noch nicht kann. Einmal mit Profis arbeiten, ich weiß. Hinterschnittanker. Habt ihr mal probiert, was dabei rauskommt bei YouTube? Mein YouTube ist immer noch die zweitgrößte Suchmaschine der Welt.
Weiß ich gar nicht. Nee, also ich habe es noch nicht ausprobiert.
Macht's mal. Weil die, wäre mal sehr interessant zu gucken, was die Mitbewerber, die Marktbegleiter, wie es hier neuerdings so schön heißt, was die da haben. Weil wenn ihr ganz viele Tutorial-Videos habt, Produktvideos alleine, ja, man kann mal eins machen, aber die ganze Zeit zu zeigen, wie toll man ist und dass man das schönste Gebäude hat und die tollsten Schauspieler als Mitarbeiter, interessiert ja keinen. Aber wenn du Tutorial-Videos hast...
Aber wir gucken.
Ich warte ja auch immer noch auf den Fassadenbauer, der sagt, ich möchte hier Influencer werden und einfach kontinuierlich halt immer die Anwendung zeigt. Ne? Also das fände ich halt auch ziemlich cool. Du hast natürlich viele Handwerker, die das ja schon machen, aber das sind dann, keine Ahnung, Installateure oder Maler. Ne? Aber wer beim VHF-Bereich hast du leider noch nicht so viel.
Vielleicht wird es mal Zeit für einen Aufruf. Ne? Ja. Ich meine, es ist nicht meine Zielgruppe, aber...
Wenn du ein Fassadenbauer bist...
Ruf uns
und
an.
Und du willst Influencer werden, meld dich bei uns.
Genau, ist jetzt absolut null meine Zielgruppe, aber man weiß nie. ich habe die verrücktesten Sachen schon erlebt. Ne?
Also ich fände es noch besser, eine Fassadenbauerin fände ich mega.
Ja.
So gerade fertig mit der Ausbildung, jetzt Vollgas geben. Das wäre... Cool.
Könnte missverstanden werden, aber...
Nee, ein Pärchen wäre es auch nicht. Also nicht Pärchen, also ein Mann und eine Frau zusammen als Fassadenbauer. Boah.
Knaller.
Da machen wir eine Story draus. Boah, mega.
Was ist aufbauen, selber das läuft, aufbauen. Ja.
Aber was du gerade sagtest, mal gucken, was der Wettbewerb so macht. Das machen wir eigentlich gar nicht. Also wir orientieren uns überhaupt nicht am Wettbewerb, weil wir sagen, wenn wir das tun, rennen wir dem hinterher.
Das würde ich auch nie machen. Also so war es auch gar nicht gemeint. Ich meine nur mal, um für euch selber zu schauen, wie effektiv und effizient es schon ist, wenn ihr so viele Videos habt. Weil mich würde es wirklich interessieren, ob die anderen das auch machen. Nicht wegen den anderen, sondern ich kann mir gut vorstellen, wenn ihr schon so viele Tutorials habt, dass ihr auch einfach durch die YouTube-Suche sofort gefunden werdet. Das hängt ja auch sehr stark mit Google zusammen.
Das sehe ich gleich mal.
Ja, aber wir haben noch einen vierten Kanal, den wir jetzt seit relativ kurzem bespielen. Wir haben Pinterest für uns entdeckt.
Ach.
Weil wir haben gut 15.000 Projekte umgesetzt in den letzten 35 Jahren. Und wir haben mehrere tausend Objektfotos von wunderschönen Fassaden weltweit und haben uns überlegt, wie können wir die wirklich mal nutzen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen für alle Spieler, die beteiligt sind an der Fassade, zur Marke werden. So ein bisschen dieser Effekt Intel Inside, Kyle Inside. Und haben gesagt, wir laden Massen an Fotos von Fassaden hoch und immer wieder Kyle Inside. Das heißt, wenn der Architekt oder der Bauherr bei Pinterest eingibt, Vorhangfassade, soll ganz oben an erster Stelle Kyle stehen. Wir stehen noch nicht da, aber wir sind auf einem guten Weg. Wir laden jeden Tag 5 Fotos hoch und haben noch eine Menge im Petto.
Spannend, hätte ich nie daran gedacht. Gut, mit Pinterest habe ich auch noch nie was zu tun gehabt.
Ja, aber weißt du, die Architekten sind viel auf Pinterest. Ja. Weil da holen die sich die Inspiration, so wie du oder viele Frauen sich auf jeden Fall Inspiration holen für irgendwie, weiß ich nicht. Also ich nutze Pinterest für Karnevalskostüme, das ist hier natürlich naheliegend.
Da, meine Frau auch, da winkt sie schon.
Ja, genau, das ist auch wichtig. Ja. Und diese ganze Inspiration, die holt sich natürlich ein Architekt, auch wenn er sagt, ich möchte jetzt wieder irgendwas Neues machen in der Richtung und klickt sich von Foto zu Foto. Und da wollen wir auch dabei sein.
Spannend.
Frag mal deine Frau, wenn ihr ein neues Badezimmer bekommt, wo sie sich inspirieren lässt.
Du wirst lachen, das steht jetzt für die Winterpause an.
Also Badezimmer. Pinterest.
Nein!
Doch, ja, Badezimmer. Ja.
Ah, könnt ihr so viel Geld
Pinterest
versenken.
Ein Traum.
Großer Wunsch von Frau und Kindern, endlich mal das Bad machen, was sie seit Jahren schon wollten. Hm. Jetzt sind wir bei den total spannenden Themen. Badezimmer machen, ne, so richtig. So High-Technology, Digital Sales und Marketing. Und wir reden über Badezimmer machen.
Wie sieht es denn bei euch zu Hause aus? Seid ihr so eher die bunten oder seid ihr eher so die clean alles oder eher so komplett zusammengewürfelt? Oder habt ihr so viel, es gibt ja, ich nenne es mal so die halt überall so selbstgebastelte Mobiles oder was weiß ich was, also...
Also ich lasse mit den Worten unserer Tochter, wir sind die Chaotischen.
Also alles kreuz und quer.
Meine Frau schüttelt den Kopf.
Du hast ihr kein Mikro gegeben.
Ich habe ihr kein Mikro gegeben.
Jetzt bist du selber schuld. Jetzt musst du antworten und steh dazu. Hab keine Angst.
Ich kann ja sagen, was sie sagt. Also ich würde sagen, also ich bin... Von allen Familienmitgliedern, dazu muss ich sagen, unsere Kinder sind 19, 21, 22. Die werden auch langsam flügge, aber trotz alledem sind wir, glaube ich, diejenigen, die am wenigsten zu Hause sind mittlerweile und ich am allerwenigsten. Von daher muss ich sagen, ich selber kümmere mich überhaupt nicht mehr darum. Also jetzt nicht ums Haus sonst wie, sondern einfach, ich bin okay mit dem,
was da ist.
Was da ist. Ja. Bei Joanna ist das, glaube ich, eher so, sie würde viel mehr ändern gerne, aber es gibt halt andere Dinge, die noch spannender sind. Mhm. Und ein richtiges.
Geht nicht alles gleichzeitig.
Ja, wir kommen der Antwort aber nicht näher. Komm, wir machen es mal anders.
Wir
Altbau oder Neubau?
Stil.
Altbau oder Neubau?
Neubau, vor 6 Jahren eingezogen. Ja. Also nicht unseres. Ja. Ein Miethaus, müsste jetzt 16, 17 Jahre alt sein, also noch ziemlich neu. Sehr spartanisch eingerichtet teilweise. Unser Wohnzimmer, da ist kein einziges Bild. Nee, die Wände sind fast kahl.
Keine Bilder.
Keine Vorhänge. Dazu muss man eine Sache sagen, wir haben vorher in einem alten Bauernhaus gewohnt. Ja. Gesamtwohnfläche 120 Quadratmeter mit 3 kleinen Kindern. Winzig. Und es war alles so voll und zugestellt. Und das neue Haus hat ein, na gut, man sieht es jetzt hier nicht, aber hier, der Raum, wo wir jetzt hier sind, so groß ist allein unser Wohnzimmer und ungefähr die Hälfte nochmal unser Esszimmer. Also schon sehr große Fläche, große Fensterfronten. Wir sind jeden Tag einfach, also ich persönlich, hoffe mal Joanna auch, einfach nur glücklich, dass man mal ein Wohnzimmer hat, wo Licht ist, wo Sicht und Weite ist und nicht nur so kleine Altbau, also wirklich so historisches Häuschen, so kleine Fenster. Mhm. Das Einzige, was mich massiv stört im Wohn- und Esszimmerbereich, ist die Akustik. Ja, also das macht mich.
Ja, da hast du aber auch ein Ohr für, ne?
Ja, das kommt dazu. Der Punkt ist einfach der, wenn du mal einen Film guckst, du musst ziemlich laut machen, damit du was verstehst, weil es schon ziemlich scheppert und halt. Okay. Wenn unsere Tochter Klavier spielt, du hast das Gefühl, du stirbst. Also sie spielt sehr gut, aber es ist so irre laut. Das ist ein altes Klavier von meinem Opa, Schwächten. Das ist echt so noch so ein richtig massives von 1912 mit einer offenen Rückseite und steht mitten im Raum. Geht nicht anders. Da würde ich am liebsten alles mit Vorhängen oder Absorbern vollknallen, weil es echt anstrengend ist. Und der Rest, ich bin einfach wirklich froh. Also ich bin froh, dass es hell ist und dass man Licht hat und Blick nach draußen im Garten. Und ich finde jetzt, es klingt schlimmer, als es ist. Also wir haben keine Bilder da hängen und es ist nicht, dass es... Okay, wir haben noch keine Bilder hängen, kommt aus dem Off. Also wie gesagt,
also als wir ins Haus gezogen sind, hat mein Mann immer gesagt, wegen ihm können wir auch einfach das komplette Haus bis unter die Decke hoch mit weißen Fliesen machen. Dann muss man nur noch mit dem Hochdruckreiniger durch, dann kriegt man das schneller sauber.
Nee, so weit würde ich nicht gehen. Nein, das nicht. Ja. Also Raufaserweiß reicht. Wir haben Raufaserweiß, natürlich. Nein, nicht überall. Es klingt jetzt, ihr seht, ihr müsst mal vorbeikommen.
Ja, müssen wir uns mal angucken.
Ich glaube, das war eine Einladung, ne? So habe ich es verstanden.
Das war eine Einladung. wobei viel spannender als unser Zuhause ist natürlich unser Firmengebäude, weil da haben wir 2 Studios und da. Das ist eigentlich das Verrückte, vielleicht müssen wir so sagen. Wir haben unsere Firmenräume eigentlich so wie ihr, wenn auch in einem völlig anderen Stil, eigentlich eher so wie unsere Wohnräume eingerichtet, glaube ich. Also besonders Joanna.
Das ist mehr das Zuhause wahrscheinlich.
Ja. Also. Auch. Also Joannas Studio hat sie sich wirklich so eingerichtet wie ihr Wohnzimmer.
Und wie viel zeigt ihr denn hinter den Kulissen, also von eurem Studio und von eurem, also so wie wir ja auch versuchen, immer viel von innen zu zeigen und nicht nur die Außendarstellung?
Joanna macht das ziemlich viel. Ich mache es noch nicht so viel, weil ich selber aus Zeitgründen, jetzt oute ich mich total, nicht so viel mit Video mache gerade. Also ich habe Webinare und diese Formate, aber sage ich mal so, Stories und sowas bei LinkedIn habe ich noch gar nicht gemacht. Also ich finde es persönlich ganz gruselig, habe auch viel zu große Hände dafür, auf dem Smartphone Video zu schneiden. Deshalb habe ich noch nicht meinen Workflow gefunden. Aber ich habe auch kein Problem damit, das zu zeigen. Also überhaupt nicht. Und ich weiß auch, dass wenn wir was zeigen, Joanna macht es wie gesagt ziemlich häufig, dass die Leute immer total baff und begeistert sind. Klar, wir haben 2 Tonstudios, der ganze Flur hängt voll mit Gitarren und das ist schon ein spannendes Zeug, was wir da zu zeigen haben. So ist das nicht. Ne? Ich denke mir immer noch so auch so ein bisschen unspektakulär. Aber ja, es gibt schon ein bisschen was zu sehen, so ist es nicht.
Aber ihr habt bei euch auch wenigstens so eine Wall of Fame, wo ihr jeden, der da reingeht, auch mal abfotografiert und dann per Polaroid.
Nee,
erfasst.
Bei uns ist nicht viel Besucher.
Nein.
Also das ist gar nicht böse gemeint. Wir sind ja selber, also jetzt haben wir jetzt noch mal November. Im November waren wir bis auf 4 Tage oder so nur auf Tour bisher. Im Oktober war es ähnlich. Also wir sind selber wahnsinnig viel unterwegs.
Ja, okay.
Es ergibt sich gar nicht, dass viele Leute zu uns kommen. Wir fahren hin, also auch unsere Kunden, wir geben Workshops. Wir haben ja nichts wie jetzt hier eine Fertigung, wo man was zeigen könnte. Und da unsere Kunden ja nicht kommen, um im Studio mit uns zu arbeiten, sondern wir fahren ja hin, wir beraten sie, wir coachen sie, wir schulen sie und wir bauen denen ja selber ein Studio. Gibt es keine Notwendigkeit. Früher war es anders. Also früher haben wir ja auch Seminare bei uns gehalten zum Thema Audio- und Videoproduktion und da hatten wir jedes Wochenende 30, 40, 50 Leute da. Da war das schon mehr. Wall of Fame haben wir, ja. Da hängen die ganzen CDs und DVDs, die wir früher produziert haben. Wenn du rechts reinkommst, die ganze Wand voll. Das ist schon... vergilbt langsam. Cool. Aber, und Gitarren, meine Gitarren, die hängen zum Teil im Flur. Also müsst ihr mal vorbeikommen.
Ja, aber das klingt doch super. Auch wenn du gerade sagtest, das ist gar nicht so spannend. Es ist für dich nicht so spannend, weil natürlich du es kennst nicht, ja, und weil das du bist. Ist ja bei uns genau das Gleiche. Wir kommen ja auch nicht jeden Morgen in unser Büro und denken uns, oh, boah, ist das aber schön hier. Ne? Ja, ja, also einmal die Woche. Nein, Quatsch, okay. Du kommst morgens ja nicht in dein Büro und denkst, ist das schön hier, weil es ist ja für dich normal. Das ist ja, bist ja du. Und das ist ja so ein bisschen wie ein kleines Zuhause, ne? Und deswegen, ich glaube, wenn du in Gerdas Büro gehst oder
ich
wenn du.
Ich denke das jeden Tag.
Oder in meinem.
Hätte ich jetzt aber auch von dir gedacht. So habe also ich dich eingeschätzt.
Ja, ich freue mich schon sehr viel immer darüber.
Ja, siehst du. Die ist wertschätzend.
Er hat sich ja immer nett, das schneidet und ich könnte die ganze Zeit rauslaufen. Also, ja, nein, da freue ich mich schon
nee,
sehr.
Sie meint was anderes. Wenn sie mich morgens sieht, dann freut sie sich so. So war das doch, ja. Nein, Quatsch.
Also, ja sagen, bei dem Moment, wo ach, die
ja, 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 danke. Nein, also das heißt, wenn du in Gerdas Büro gehst oder in mein Büro gehst, dann hast du ein Bild, wie es bei uns zu Hause aussieht. Wie Gerda zu Hause eingerichtet ist, so wie ich eingerichtet bin. Das sieht schon sehr, sehr ähnlich aus.
Die Hängematte hängt auch bei uns zu Hause.
Ach, ja. Ja gut, das ist bei uns auch so, das stimmt. Also wie gesagt, bei Joanna ist es ausgeprägt, weil die ja mehr Wert drauf legt. Ihr Studio sieht wirklich aus mit zwei Sesselchen und so und macht sich auch mal gemütlich, wenn da mal eine Freundin zu Besuch kommt. Jetzt hat sie gerade eine Freundin von ihr, die hat eine Ballettschule, haben so Musik zusammengeschnitten, dann sitzen sie halt zusammen da und trinken mal ein Käffchen oder Tee. Das macht sich schon so gemütlich. Bei mir ist es mit meinem Studio, wo ich eigentlich gar nicht mehr bin, weil ich mache ja keine Audioproduktion mehr. Es ärgert mich manchmal. Ich gehe da nur noch rein, um Gitarre zu spielen, weil da kann ich halt einen Gitarrenverstärker aufreißen. Das stört nicht so, weil es isoliert ist. Da habe ich auch einen Sessel sitzen und wenn dann mal jemand zu Besuch kommt, sitzen wir auch meistens da, weil es gemütlicher ist. Aber ich glaube nicht, dass mein Büro mein Zuhause repräsentiert, glaube ich gar nicht. Aber mein Büro ist für mich bequem und schön. Bin unterm Dach, bin schön für mich, in der Ecke steht ein Bett. Ich könnte auch mal mit also
als, halten. Als wir hier alles so immer mehr fertig eingerichtet hatten, da war das schon so, also ich wohne ja hier um die Ecke und dann bin ich dann auch, das war zu Corona natürlich, habe ich mich mit meinen Freundinnen hier auch getroffen, ne? Dann haben wir gesagt, so, dann haben wir hier einen großen Raum, dann haben wir hier, wir haben Tischtennisplatte und wir hatten gerade noch hier die Nintendo bei uns im hier, also bei Kyle im Wohnzimmer installiert. Und ja, das haben wir auch gemacht. Und meine Eltern, weiß ich noch, hatten dann, da war Fußball irgendwas, ne? WM, EM, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie dann auch irgendwann gesagt, hör mal, ja, kommen wir nicht mit den Peoples bei euch in die Firma, ne? Dann machen wir das mit den Tests, weil wir hatten natürlich auch schon hier unsere Schleuse, wo wir so sagten, so hier unten wird getestet, dann derjenige darf hoch und wie auch immer. Und ja, den Rhythmus und die, das haben wir auch so genutzt, weil wir gesagt haben, der Raum ist auch einfach schön zu nutzen. Also hält man sich gern auf.
Ja, vielleicht bei uns auch die Besonderheit, wir sind ja bei uns am Standort, also Standort klingt so großkotzig, bei uns in der Firma sind wir die Einzigen, die die ganze Zeit da sind. Das ganze restliche Team sind Freelancer.
Ja.
War früher vor Corona auch anders, da waren wir zu fünft. Aber so hat jetzt mittlerweile auch jeder sein Räumchen und seine Umgebung und ansonsten sind wir die meiste Zeit, wie gesagt, wir stellen ja nichts vor Ort her oder nicht mehr, sind wir die meiste Zeit halt sowieso unterwegs.
Aber wir nutzen das ja auch viel für Abende mit Kunden. Also es ist in der Corona-Zeit so ein bisschen verbotenermaßen entstanden. Unser Konzept, unser Vertriebskonzept ist, dass wir netzwerken. Also wir gehen sehr viel essen, wir sind sehr viel unterwegs, wir laden Leute ein. Und das ging in Corona ja, zu Corona-Zeiten ja nicht mehr. Und dann haben wir es einfach hier gemacht. Wir haben ein paar Palettenmöbel reingestellt, haben die Jalousien runtergemacht, haben Pizza bestellt und haben hier großartige Abende verbracht. Und haben gesehen, ja, das funktioniert. Die Leute fühlen sich total klar, wohl hier. Ja. Dann kommt noch unser Standort dazu, also hier in Engelskirchen, so schön Engelskirchen auch ist. Gastronomisch ist da noch Luft nach oben. Da kann man nicht so viel abends mit Kunden machen. Wir müssen immer nach Köln ausweichen. Und das ist natürlich schon mal relativ aufwendig. Und deswegen sind wir einfach oft hier in der Firma.
Mhm. Das macht auf jeden Fall Sinn. Also wir haben das Glück, bei uns in der Gegend geht's. Aber wie gesagt, es kommen einfach auch nicht viele. Wir freuen uns jedes Mal, wenn jemand da ist. Die Schwierigkeit ist eher, wir müssen halt auch da sein. Also das ist echt so der Grund. Früher war es schon deutlich anders. Aber ich glaube, die Einladung ist angekommen, oder?
Ja.
Ich glaube, wenn wir die beiden besuchen, bringen wir ein Bild mit, oder?
Ja.
Ja, da die Chefin ist schon am Winken und hält einen Daumen hoch, ja, definitiv. Also in der Firma, da hingen mal wunderschöne Bilder, die hat meine Frau abgehangen, die haben mir nicht gefallen, so von Tonstudios. Das fand ich immer toll, von schönen großen Tonstudios. Fand sie ein bisschen unsexy, die sind jetzt weg. Ja, hängen so komische, gar keine Bilder, glaube ich, da Blumenbilder. Nein, Zertifikate von dir hängen da und dein Diplom oder so.
Aber Florian, was für ein Bild würdest du dir denn hinhängen?
Ganz ehrlich, mir ist das völlig egal. Also ich habe da wirklich keinen Bezug. Es ist genauso, ja. wenn du mich bestrafen wolltest. Jetzt halte ich fest, ich habe ja Tontechnik studiert, ich habe jahrelang Musik produziert. Ich liebe Musik auch mehr als je zuvor. Wirklich, in meiner aktiven Zeit habe ich kaum Musik gehört, schon gar nicht Gitarre gespielt, weil ich es den ganzen Tag gemacht habe. Wenn du mich wirklich bestrafen willst, wenn du mir zeigen möchtest, dass du mich richtig hasst, dann lädst du mich in eine Kunstgalerie ein oder ein Kunstmuseum und am besten auch noch zeitgenössische Kunst. Das ist für mich die allergrößte Qual. Also sagen wir mal, so Klassiker angucken könnte ich eine Viertelstunde. Weißt du, so Gemälde von irgendwelchen bekannten Persönlichkeiten und so, da, das ist ein direkter Bezug. Aber wenn ich mir irgendwelche Farbkleckse angucken müsste und dann mit Interpretieren anfangen und das schön finde, es interessiert mich absolut null. Ich bin also kein visueller Mensch. Das ist auch lustig. Ich erzähle über Videokommunikation, aber ich erzähle ja nicht darum, wie man ein Bild schön macht. Das macht alles Joanna. Mhm. Also ich bin strategisch, habe ich Ideen, technische Umsetzung, aber ich bin kein visueller Mensch, gebe ich absolut zu. Ist aber auch nicht meine Aufgabe. Und ich bin da, glaube ich, mittlerweile ziemlich radikal mit dem, was ich im Leben mache und was nicht. Von daher ein Bild, also du kannst es mir schenken und ich bin auch dankbar, aber ich kann damit echt einfach nichts anfangen. Es ist so, wie wenn mir ein weißes Blatt Papier, das ist mir völlig, völlig egal.
Boah, ich sag mal, da sind wir beide anders.
Habe ich schon gesehen.
Wir sind beide
ich finde das
visuell.
Toll, weil der Witz ist, ich würde auf die Ideen ja gar nicht kommen. Die Ideen bei so Sachen hat immer Joanna bei uns. Und ich finde das toll und ich bin auch keiner, der sich dann streitet oder so. Das nicht. Ich bin da, glaube ich, sehr tolerant. Also tolerant.
Aber wir haben das zu Hause auch so. Also mein Mann sagt auch immer so, ich selber sehe das nicht, ich fühle das auch nicht, aber ich weiß immer, wenn du dann wieder irgendwas gemacht hast, dann sieht es dann nachher gut aus und deswegen genau. Mach einfach mal.
Und sie macht's ja. Hervorragend, großartig, bin ich immer glücklich. Bei mir ist es halt bei anderen Dingen, bei strukturellen Dingen, teilweise auch gewisse Sachen, organisatorische Teile, Sachen, die gemacht werden müssen, da bin ich ganz pingelig. Und sobald es halt irgendwie mit Ton in irgendeiner Weise zu tun hat, bin ich halt, also da.
Aber ich finde schön, wie die Rollenverteilung hier so ist. Also bei euch, bei dir, die Joanna macht das mit dem Design, mit der Einrichtung, mit den Bildern. Bei euch machst du das. Bei uns mache ich das. Also Nina hat
ja,
auch.
Ja, das ist deine weibliche Seite.
Ja, meine weibliche
Seite.
Also Nina hat auch, also meine Frau
wenn
hat auch einen sehr guten Geschmack.
Wenn du jetzt wieder fragen würdest, ne, Männer wie Frauen, wir haben jeweils sowohl als auch, aber der ein oder andere hat davon vielleicht was mehr.
Ja, dann habe ich da eine sehr stark ausgeprägte weibliche Seite. Weil bei uns ist das so, Nina kommt nach Hause und sagt, warum hängt das Bild da? Ich so, weil es da optimal hinpasst. Also ich kaufe ständig irgendwie so einen Quatsch.
Also nee, das könnte mir nicht passieren.
Und ich gehe verdammt gerne in Galerien und in Ausstellungen.
Da werden wir uns nicht treffen.
Nee, da sind wir uns auch nicht so ähnlich. Also genau, also ich bastel das Zeug dann eher selber oder also ich gehe jetzt auch nicht in eine Galerie jetzt groß.
Obwohl, du musst zugeben, du hast dich auch so ein, zwei Mal anstecken lassen, wo du gesagt hast, das war schon nicht uncool. Die Kors-Ausstellung, wo wir mit Frank waren, hast du gesagt, es ist schon cool.
Ja, genau, aber ich würde es niemals kaufen. Also da bin ich zu geizig. Ich würde niemals so viel Geld für so ein Bild ausgeben.
Ich hätte es nicht, um das zu kaufen, ja, aber. Wenn ich es so viel
also
hätte.
Ich würde es nachmalen. Ja, also ich würde es kopieren.
Ja.
Also ich kann endlos Gitarren kaufen, so ist das nicht. Also nicht, dass ich nicht Dinge sammeln könnte, aber Gemälde oder so.
Bist du so ein Sammlertyp?
Nee, brauche ich nicht. Also da bin ich weg von. Früher habe ich Dinge, hätte ich gerne mehr gesammelt. Ich habe Studio-Equipment gesammelt. Ich habe unfassbar viel sinnloses Zeug für Studio gekauft. Also immer den Wunsch irgendwie, ich brauche die Technik. Also ne, in der Szene ist man auch sehr technikverliebt und da ist die Technik leider häufig auch Selbstzweck. Bin ich völlig von weg, interessiert mich gar nicht mehr. Ich habe durch den Wandel in meinem beruflichen Tun den Spaß an der Gitarre und an Gitarren selber, wo ich früher total fasziniert, als ich habe mit 12 angefangen, mir Gitarre beizubringen, selber gelernt so und ich war völlig verliebt in dieses Instrument. Also ich hatte nur noch das in der Schule, schlechter geworden, keine Freizeit mehr, sonst nur Gitarre und ich habe es geliebt. Und so ein bisschen das entdecke ich langsam wieder. Deshalb, ein Kunde von mir hatte das. Ich habe ja früher Musiker gecoacht oder Hobbymusiker, der hatte einen ganzen Raum, 20, 25 Quadratmeter, in 3 Reihen übereinander, alle Wände voll mit Gitarren. Ja. Der Unterschied war nur, die billigste bei ihm hat 2.000 gekostet. Ich bin halt eher so im Schnitt unter 800 Euro gebraucht. Also ich gebe jetzt nicht Tausende von Euro aus. So viel ist mir auch nicht wert. Der hat halt wirklich Schätzchen da und das, ich kam da rein und dachte mir, Oldtimer-Sammlung könnte ich auch haben. Aber Oldtimer finde ich auch spannend, das ist was anderes.
Aber Gitarren sind ein schönes Schlagwort. Also ich habe als Kind auch Gitarre spielen gelernt und kurz die Moralpredigt an alle Eltern. Wenn ihr euren Kindern Instrumente austreiben wollt, dann zwingt sie, klassische Instrumente zu lernen.
Klassische Gitarre ist der Horror.
Es hat mich zum 10.000. Mal den Meister Jakob zu spielen. Nee, ich wollte Smoke on the Water spielen. Ich wollte eine E-Gitarre haben. Nein.
Kenne ich.
Ich soll erst das lernen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, dann lerne ich gar nichts mehr. Und dann habe ich es nie wieder angefasst.
Bei mir genau das Gleiche. Mit 7, 8 Jahren in die Musikschule, dann mit 10 anderen Kindern, einem Finger, habe ich ein halbes Jahr gemacht, fand's echt scheiße.
Ja.
Und dann habe ich über einen Freund meiner Mutter, der hatte so einen aufklebbaren Gitarrenturnabnehmer für Akustikgitarren, den hat er mir ausgeliehen. Und dann habe ich über ein kleines Mischpult, das habe ich völlig übersteuert mit der alten Konzertgitarre. Und dann habe ich als erstes Smoke on the Water gespielt damit. Und mir dann das letzte Geld zusammengekratzt, eine E-Gitarre gekauft, mir jetzt lieber selber beigebracht, weil meine Eltern wollten, wenn du Unterricht machst, du musst klassisch anfangen.
Ja, aber wer weiß, wie mein Leben verlaufen wäre. Ich hätte lange Haare, wäre voll tätowiert und wäre Rockstar geworden.
Ganz bestimmt.
Ganz bestimmt.
Ja, mit Sicherheit.
Einzige logische Konsequenz, ja.
Das wollen wir auch so mal stehen lassen. Die Regie winkt nämlich die ganze Zeit, weil die liebe Gerda, die muss los, die hat einen Termin. Es war wunderbar bei euch. Wir hätten, glaube ich, auch noch, wie ich es vorher schon gedacht habe, noch 4 Stunden weiterreden können, weil wir das Thema eben hatten mit dem längsten Podcast der Welt. Schaffen wir nächstes Mal, wenn ihr bei uns seid.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Toll, ja, dass ihr da wart.
Gerne, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank an alle, die jede Woche bei meinem Podcast dabei sind und zuhören, weil alle meine Abonnenten hören jede Woche den Podcast.
Auf jeden Fall.
Bin ich völlig überzeugt. Vielen, vielen Dank. Ja, wenn du einen Wunsch hast, was für ein Thema oder welche Gäste ich zukünftig mal in meinen Podcast einladen soll, dann schreib mir eine E-Mail an podcast@corporate-studio.de und ich freue mich natürlich auch über jede Art von Kommentaren und Rückmeldungen bei Spotify oder bei Apple, auch gerne mit einer Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.